Tradition bedeutet bei uns ja nicht verharren in dem Alten, sondern dieses Unternehmen hat ja über 277 Jahre gelernt und musste sich ja auch ständig verändern. Es wird inhärenter Bestandteil des Unternehmens, ja. Das braucht Zeit, um vielleicht am Anfang auch viel mehr zu experimentieren, Dinge zu lernen, rauszufinden, bis es dann wirklich irgendwann auch etabliert ist und in allen Funktionsbereichen genutzt wird. Diese KI muss wissen, wie ein Villeroy-Boch-Teller aussieht, was Fehler auf Villeroy-Boch-Tellern sind und kann keine generische KI sein. Und das ist ein ganz wichtiger Teilbereich unserer Strategie.
Basis 108, der IT-Zukunftspodcast.
Hi und herzlich willkommen zu Basis 108, der Podcast für die Zukunft der IT. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich bin Svea Eckert, Tech-Journalistin. Und heute sind wir im saarländischen Mettlach. Und ich will euch einmal mitnehmen auf eine kleine Zeitreise und mit euch zurückspringen ins Jahr 1748. Wer sich nicht mehr daran erinnert, das war die Zeit, als Europa noch von Fürsten regiert wurde und die industrielle Revolution noch auf sich warten lassen hat. Und in dieser Zeit entsteht hier eine Keramikmanufaktur und aus ihren Wurzeln wird Villeroy und Boch. Ein Name, der später nicht nur, ich würde fast mal mutig sagen, fast jeden Haushalt schmücken wird, sondern Bahnhöfe, Paläste und sogar die Titanic. Mehr als 275 Jahre später ist aus dem kleinen Handwerksbetrieb ein Global Player geworden, den in Deutschland fast jeder kennt. Und genau dieser Kontrast zwischen Geschichte und heute, aber auch Hightech, das macht's spannend. Und da stellt sich die Frage, wie digitalisiert man so ein Unternehmen mit so viel Geschichte, mit so viel Historie und wie integriert man, wie jetzt gerade aktuell geschehen, einen in etwa gleich großen Wettbewerber und nimmt dabei tausende Mitarbeitende mit. Und genau darüber spreche ich heute mit Dr. Peter Dommer, Chief Digital Officer von Villeroy & Boch. Er verantwortet die Digitalisierung von der E-Commerce-Plattform bis hin zu KI-Projekten. Und damit willkommen zu einer Folge über Wandel, Wachstum und die große Frage, wie bringt man ein Traditionsunternehmen sicher durch die digitale Zeitenwende? Ja, herzlich willkommen und schön, dass wir hier sein dürfen. In den, ich würde mal fast sagen, ehrwürdigen Hallen sitzen wir hier.
Herzlich willkommen bei Villeroy & Boch und herzlich willkommen zu dieser Zeit- und Digitalisierungsreise.
Also ich muss ehrlich sagen, es war schon ein bisschen beeindruckend, hierher zu kommen. Wir sitzen hier in, ich habe gesagt, es ist ja fast so ein kleines Schlösschen oder so. Also es sind auf jeden Fall hohe Decken, hohe Räume, teilweise mit Stuck, dann mit einem schönen Holzboden. Wo sind wir denn hier?
Wir sitzen in der alten Abtei. Das ist schon seit sehr vielen Jahren der Unternehmenssitz von Villeroy & Boch. Es war früher tatsächlich ein Kloster. Und hier haben wir unsere Büros des Headquarters eingebaut. Und das ist tatsächlich, wie du sagst, immer ein schöner Mix zwischen der Tradition, diesem altehrwürdigen Gebäude, aber auch sehr, sehr vielen neuen Gebäuden und neuen Arbeitsumgebungen, die wir hier über die letzten Jahre geschaffen haben.
Und es ist ja wirklich was Besonderes, das Unternehmen auch, denn ich habe ja gelernt in der Vorbereitung, dass man Villeroy auch ganz anders aussprechen kann, nämlich Villeroy. Französisch.
Das ist richtig, tatsächlich, ja. Also du wirst es gleich merken, ich sage ja auch Villeroy & Boch, weil es sich so eingebürgert hat. Aber tatsächlich ist es der französische Name einer unserer Gründerfamilien, den Villeroys aus Frankreich. Deswegen heißt es ganz korrekt Villeroy & Boch.
Ah, wieder was gelernt.
Aber die Frage ist auch gar nicht so neu. Also wenn wir schon bei Zeitreise sind, es gab mal eine Harald-Schmidt-Show. Ich weiß nicht, wer das noch kennt aus der Vergangenheit. Da hat er auch die Frage gestellt und dann haben sie live in der Late-Night-Show unseren Pressesprecher angerufen und der hat auch gesagt, also es heißt natürlich Villeroy und Boch, aber insbesondere unsere Kundinnen und Kunden dürfen natürlich das gerne so nennen, wie sie es möchten. Also ist Villeroy und Boch auch völlig in Ordnung. Ja.
Jetzt kommen wir einmal zu dir. Peter, du kommst ursprünglich aus dem Marketing, hast Betriebswirtschaft studiert und dann 2016 bei Villeroy und Boch angefangen als Leiter der Online-Unit. Seit 2023 bist du im Konzernvorstand als CDO zuständig für das neu geschaffene Ressort Digitalisierung und IT. Was reizt dich da dran?
Also Technologie, IT, Computer, das hat mich schon immer interessiert und gereizt. Tatsächlich schon als Kind, später schon als Jugendlicher dann auch selber an Computern rumgebaut. Ja, weil man gucken wollte, wie man einen Computer schneller bekommt, damit man auch die neuesten Spiele spielen kann. Mhm. Und das hat sich dann so ein bisschen durchgezogen, trotz eines sehr bodenständigen Studiums in der Betriebswirtschaft, eine Vertiefung in der Wirtschaftsinformatik, auch da. Dann war ich in einer Beratung und da hieß es auch schon immer, wenn es irgendwie Technologieprojekte sind, dann soll der Peter Dommer das mal machen. Also auch da bin ich nicht losgeworden, habe tatsächlich auch nachher promoviert zum Thema Konsumentenverhalten im E-Commerce. Und insofern bin ich ja fast irgendwie geschnitzt worden für diese Rolle und habe immer diese Brücke zwischen Technologie und Business gehabt. Und
vom PC-Tuner, vom PC-Modder.
So ist es, ja.
Zum CDO. Was bedeutet für dich digitale Zukunftsfähigkeit? Ich habe es schon angesprochen in der Anmoderation. Ich finde das so spannend. Wir sitzen hier fast auch ein bisschen umgeben von Villeroy und Boch Produkten. Das muss man sich ja vorstellen. Porzellan zum Beispiel, aber auch Badarmaturen. Was bedeutet für dich in diesem Zusammenhang digitale Zukunftsfähigkeit?
Also zum einen ist eine digitale Zukunftsfähigkeit natürlich sehr technologiegetrieben. Es geht immer darum, die Grundlagen zu schaffen dafür, dass man in dieser ja viel besprochenen, viel genannten digitalen Transformation erfolgreich ist. Also die richtigen Entscheidungen trifft zu sagen, welche Technologie brauche ich denn nachher, um diese neuen Prozesse auch umsetzen zu können. Das ist ein ganz großer Komplex. Der hat, wie gesagt, sehr viel mit der Technologie selbst zu tun. Und der zweite ist das, was man beschreibt als digitale Transformation, wie wir uns auch verändern. Also wie schaffe ich es denn eigentlich dann nachher, mein Unternehmen digital zukunftsfähig zu machen, im Sinne von alle Mitarbeiterinnen, alle Mitarbeiter sind auch auf der Reise dabei und können diese Technologien dann auch entsprechend nutzen. Und ich glaube, das ist mindestens die gleich große Aufgabe wie eine Technologieauswahl und das Aufsetzen einer digitalen Infrastruktur, wenn nicht vielleicht sogar die größere.
Ja, bin ich gespannt. Kommen wir auch noch zu. Will ich dich gerne dazu ausfragen. Ich habe in Vorbereitung auf unser Gespräch habe ich mir eine Kurzdoku angeschaut. Da kommst du auch drin vor. Und zwar unter anderem mit einem kurzen Zitat, da sagst du, das große Ziel, das wir erreichen wollen und wo wir spätestens in 25 Jahren stehen wollen, ist, dass der ganze digitale Bereich ein inhärenter Teil des Unternehmens wird und kein Spezialbereich mehr. Also kommt mir insgesamt sehr bekannt vor, so ach die Digitalis, ach so, sondern genau. Verstehe schon, dass die Idee ist, dass das im Prinzip alles zusammengehört. Trotzdem muss ich dich natürlich fragen, warum erst in 25 Jahren?
Ich glaube tatsächlich, in dem Moment war das getrieben durch unser 265-jähriges Jubiläum und dann zu sagen, okay, dann sind es 300 in 25 Jahren und dann sollte es so der Fall sein. Aber tatsächlich, glaube ich, braucht es auch Zeit. Also gerade so ein bisschen sperriger Begriff, dieses, es wird inhärenter Bestandteil des Unternehmens, ja. Aber es soll ausdrücken, dass es eben nicht mehr das, was du auch gerade gesagt hast, eine Spezialfunktion ist, eine Spezialdisziplin ist oder etwas, was völlig fremd ist, sondern dass es wirklich ein, ja, man könnte auch sagen, integraler Bestandteil des Unternehmens und unseres täglichen Arbeitens wird. Ja. Und darauf arbeiten wir hin und das ist unser großes Ziel, gar nicht so sehr zu sagen, wir werden in unseren Spezialdisziplinen besser, auch in Spezialbereichen, sondern wie bringen wir es ins gesamte Unternehmen. Und das braucht Zeit. Ja. Das haben wir auch in den letzten Jahren gesehen, in den verschiedenen Wellen der Digitalisierung, die wir hier hatten. Es braucht einfach auch Zeit, um vielleicht am Anfang auch viel mehr zu experimentieren, Dinge zu lernen, rauszufinden, bis es dann wirklich irgendwann auch etabliert ist und in allen Funktionsbereichen genutzt wird.
Okay, da bin ich jetzt gespannt, wie ihr das macht. Also lass uns da gern vertiefen an der Stelle. Jetzt denkt man ja beim ersten Hören, Geschirr, Vasen, Gläser, das sind alles ganz haptische Dinge. Wo genau kommt denn Digitalisierung ins Spiel? Also zum Beispiel in der Produktion?
Also beim Produkt denkt man tatsächlich nicht so sehr an Digitalisierung. Es ist vielleicht fast schon ein Glück, was wir auch haben, dass uns jetzt keine digitale Disruption vielleicht droht in unserem Produkt oder im Geschäftsmodell, wie das bei anderen Unternehmen der Fall ist. Ansonsten kann man das beantworten mit, es kommt überall zum Einsatz und es wird uns überall verändern. Also wir haben uns auch in unserer Digitalisierungsstrategie von Beginn an alle Teilbereiche der Wertschöpfungskette angeschaut. Also wirklich vom Einkauf über die Produktion bis hin zum Absatz. Ein ganz starker Fokus ist natürlich auch auf den internen Prozessen, auf den Support-Prozessen, die effizienter zu gestalten. Aber gerade in der Produktion, das war einer unserer großen Felder, gerade als wir angefangen haben, stärker mit Daten zu arbeiten, besser rauszufinden, welchen Beitrag kann denn das Arbeiten mit Daten, der Einsatz von KI dann auch leisten, um in der Produktion effizienter und besser zu werden. Und der zweite große Teilbereich ist natürlich dann am Ende auch der Absatz. Ja, also da ist es auch nicht nur E-Commerce. Also wir haben ja auch in unserem Unternehmensbereich Dining & Lifestyle einen eigenen Online-Shop. Wir haben auch externe E-Commerce Plattform, wo wir direkt an Endkunden verkaufen. Aber auf der anderen Seite ist es auch die digitale Kundenkommunikation. Also ich habe über Digitalisierung so wie noch nie die Möglichkeit, direkt auch Kundinnen anzusprechen. Und das ist auch eine große Chance.
Kannst du da ein Beispiel sagen? Kannst du mich da mal mitnehmen? Ich habe zum Beispiel in der Vorbereitung gelesen, dass ihr Bilderkennungstechnologie verwendet, um zum Beispiel Mangelware zu erkennen und auszusortieren. Das fand ich mega. Ja, weil ich ja dachte, wo früher wahrscheinlich 10 Leute stehen mussten, denen vielleicht auch immer noch mal was durchgegangen ist, erkennt es heute die KI, sage ich jetzt mal so hochtrabend, aber eben der Algorithmus, der Mustererkennung macht.
Also der große Vorteil ist, sehr früh das Ganze zu erkennen, weil es dann am Ende natürlich, und das ist der dahinterliegende Business Case, es spart auch Material. Also in diesem Fertigungsprozess müssen bestimmte Dinge nicht mehr getan werden für Produkte, die schon dann erkennbar nachher Schlechtware sein werden. Und das war eine der ersten Ideen, die wir in der Umsetzung der KI hatten. Also wir kamen immer von, was kann KI? Man muss schon fast sagen, zu diesem Zeitpunkt, das ist jetzt 3-4 Jahre her, da war sehr stark auch das Thema Bilderkennung. Ja? Also wie wir das alle aus dem Alltag kennen, angefangen von, mein Smartphone ist in der Lage, mein Gesicht zu erkennen. Das ging dann weiter mit, dass alle das ganz faszinierend fanden, zu sagen, eine KI ist in der Lage, 16.000 verschiedene Bilder von Katzen und Hunden zu unterscheiden, selbst wenn die teilweise nur Kunst sind. Ja? Und heute sind wir auf einem ganz anderen Level. Und unsere KI ist dann eben in der Lage, dass sie trainiert ist auf, was ist denn ein Fehler auf einem Teller in der Keramik? Und die Produkte dann entsprechend zu erkennen und dann auszuschleusen.
Also wenn der einen Sprung hat oder
genau,
sowas.
Genau, wenn da sogenannte Pickel drauf sind, sagt man ja, wenn es irgendwo schon erkennbar ist, dass es nachher im weiteren Prozess Probleme geben wird, dann können diese Produkte schon aussortiert werden.
Genau, weil der wird dann nicht bemalt, gebrannt.
Gilt dann nicht nur für Produkte, sondern tatsächlich auch für Brennhilfsmittel zum Beispiel, ja, dass man auch anhand der Platten erkennen kann, wie lange kann damit noch gebrannt werden, ohne dass dann dadurch Fehler entstehen. Und das ist auch ein wichtiger Teil unserer KI-Strategie, dass es eben, wir nennen das nicht generische KIs, sondern welche, die wir speziell für unseren Zweck dann auch trainieren. Ja? Also diese KI muss wissen, wie ein Villeroy-Boch-Teller aussieht, was Fehler auf Villeroy-Boch-Tellern sind und kann keine generische KI sein. Und das ist ein ganz wichtiger Teilbereich unserer Strategie.
Es wird ja immer ganz viel über KI gesprochen. Ist ja ein regelrechtes Hype-Thema gerade. Und ich finde es gerade so schön und so interessant, dass wir jetzt über so Anwendungsbereiche sprechen hier, die so weit über dieses, ja, ich kann mir mal eine Sitzung protokollieren oder einen Teams-Call zusammenfassen, hinausgehen. Du hast eben gerade schon davon gesprochen, von Effizienzsteigerungen. Ja, hast du noch ein Beispiel? Wie setzt ihr Technologie ein, ja, um eure Prozesse effizienter, intelligenter zu gestalten?
Also in unseren Fertigungsprozessen hatte ich ja schon das Beispiel erwähnt. Es gibt auch viele in den Support-Prozessen. Da haben wir jetzt auch schon sehr früh einen eigenen internen Chatbot, den alle nutzen können. Da war es eben wichtig, auch da nicht auf eine Standardlösung zurückzugreifen, sondern wir brauchen ja auch allein schon aus Datenschutzgründen eine vertrauenswürdige Umgebung. Die haben wir geschaffen, wo wir einen eigenen Chatbot, den nennen wir intern liebevoll Ella, also steht für Efficient Large Language Agent. Und das ist ein Chatbot, den alle nutzen können. Und das erleichtert die tägliche Arbeit. Also von, ich muss bestimmte Summaries schreiben, Übersetzungsthemen, das sind die Dinge, die dort schon stattfinden. Und ein dritter großer Fokus ist bei uns eben auch als Markenhersteller das Thema Gen AI, also generieren insbesondere von Texten und Bildern, ja, die wir ja bei unseren Tausenden von SKUs und Vertriebskanälen und Kommunikationsmaßnahmen in so vielfacher Ausfertigung brauchen, sodass wir da schon sehr stark auch Gen AI nutzen, um Bilder zu generieren. Und da ist es eben auch wichtig, man kann natürlich sehr viel generische Dinge machen, Bilder zuschneiden und sonstiges, aber eine KI zu trainieren, sodass sie dann auch wirklich sehr spezifisch nachher Villeroy-Boch-Content produziert. Das ist die große Herausforderung.
Und sag mal so, in diesem ganzen Design-Kontext, also ich habe zum Beispiel gesehen, ihr habt auf eurer Webseite einen 3D-Planer, wo KundInnen in 5 Schritten ihr Traumbad entwerfen können. Das ist jetzt so das, was ich von außen sehe, aber ich stelle mir vor, ich habe gerade zu Weihnachten diese Kugel verschenkt.
La Boule.
Ja, genau, von Villeroy und Boch, die aus mehreren Tellern besteht für 2 Personen. Und da habe ich mich schon gefragt, genau, inwiefern wird entweder KI oder auch inwiefern werden denn auch für das Design solche Tools eingesetzt?
Also in dieser, ich nenne es mal der ganz kreativen Frage, das haben wir in den letzten Wochen, Monaten nicht nur hier im Unternehmen, sondern auch außerhalb ganz oft diskutiert, zu sagen, was macht denn nachher noch den Unterschied, gerade in einer Kreation, wenn jeder KI benutzt, ja? Also dann kommt ja immer das gleiche Ergebnis raus oder verschiedene Varianten, aber ich sag mal, den kreativen Geniestreich wird eine KI ja niemals generieren können, ja? Mhm. Und ich glaube, gerade unsere Marke, die Produkte, die wir schaffen, die Designs, das sind schon Dinge, wo wir auch in der Vergangenheit sehr viel von diesem künstlerischen Aspekt profitiert haben, den Stand heute eine KI so nicht leisten kann. Was eine KI aber kann, ist, Dinge auszumultiplizieren, verschiedene Varianten zu schaffen und das in einer Güte und auch in einer Anzahl, wie sie eben mit reiner menschlicher Arbeit nicht leistbar wäre. Ja? Also, das heißt, ich glaube, so der ultimative Geniestreich, das wird die KI noch lange nicht können, aber alles, was danach kommt, und da muss man auch darüber nachdenken, wie viel ist das denn, ja? Also, wenn man als Künstler etwas schafft, wie viel Prozent davon ist denn eine, ich nenne es mal Reproduktion und Zusammenfassen von Dingen, die man schon mal gesehen, erlebt hat, die einen inspiriert haben, würde man sagen, die man zu etwas Neuem zusammenfasst. Das ist das, was eine KI auch gut kann, ja? Und wie viel Prozent sind wirklich ein absoluter Geniestreich, so wie es noch nie jemand gesehen hat, ja? Also, insofern, glaube ich, kann KI einen großen Beitrag leisten. Sie wird noch wahrscheinlich sehr lange eine gewisse Limitation haben in dem absolut kreativen Prozess.
Ja, sieht man ja. Also jeder, der KI benutzt für Texte oder so, erlebt das ja auch, dass man sagt, okay, dieses ganze Mittelfeld, ne, also diese gaußsche Normalverteilung, wunderbar, aber die Edge Cases, genau das, was du ansprichst, schwierig. Gott sei Dank, Glück gehabt. Das klingt so, als verwendet ihr sehr viele auch unterschiedliche Tools. Wie behältst du den Überblick oder gibt es ein Masterprogramm oder ein, ich weiß es nicht, Anwendungsregister? Also wo oder wie laufen denn die Fäden zusammen bei so einem großen Unternehmen?
Also wir nennen das bei uns die KI-Initiative, weil es ist noch nicht so ein wirklich fortgeschrittenes Programm oder irgendwas, was fest etabliert ist, weil es einfach noch zu neu ist. Aber dort laufen diese Fäden alle zusammen. Also einmal in dieser, ich nenne es mal Tool-Frage, die du ansprichst, welche Tools benutzen wir eigentlich, in welchen Bereichen, für welchen Anwendungszweck. Da haben wir auch eine klare Strategie, dass wir sagen, es gibt spezielle Anwendungsfälle, da macht es Sinn, eine dafür geschaffene KI zu nutzen. Und es gibt aber ganz viele Anwendungsfälle, wo ich eine KI, die wir sonst im Unternehmen auch nutzen, auch einsetzen kann. Das hat den großen Vorteil, wir müssen nicht 16, 17 verschiedene Tools lernen, weil es ist ja nicht nur die Nutzung des KI-Tools, sondern eben auch die Weiterentwicklung. Und das ist ja eine sehr spezielle Disziplin, die ich nicht so ohne weiteres auf allen möglichen KIs machen kann. Und deswegen gibt es diese Initiative und die zum Beispiel beschäftigt sich auch damit, was sind unsere priorisierten Anwendungsfälle? Die Beispiele, die ich eben genannt habe, aus der Produktion, aber auch das Generieren von Bildern. Dort haben wir für uns mal klar definiert, kommen von unseren Unternehmenszielen, was sind die wichtigsten Anwendungsgebiete für KI und welche priorisieren wir dann? Weil auch da ist es wie immer limitierte Ressourcen, limitierte Projektanzahlen und wir müssen einen klaren Fokus setzen auf das, was wichtig ist.
Und das macht ihr anhand der Unternehmensziele oder inwiefern spielt es auch eine Rolle nach dem Motto, was gewinnen wir dabei? Ne? Weil das ist ja schon auch immer ein Investment, also man zahlt im Zweifel die API-Calls oder man entwickelt eine eigene Software. Also wie geht ihr da vor in der Entscheidung? Was priorisiert ihr oder wie priorisiert ihr?
Also letztendlich ist es tatsächlich eine Nutzenentscheidung. Also zu sagen, welcher dieser Use Cases, Anwendungsfälle ist jetzt der, der uns am Ende auch dann wirklich einen Nutzen bringt. Sei es einen direkten monetären Nutzen oder eben auch eine Effizienzsteigerung. Und danach werden diese Themen dann auch priorisiert. Und ich habe deswegen gesagt auch Unternehmensziele, weil ich glaube, wir als Unternehmen natürlich als Markenhersteller anders das sehen würden, als es zum Beispiel ein Retailer sehen würde. Ja? So, und deswegen haben wir gerade in diesem, wir kreieren Bilderbereich vielleicht nochmal eine andere Herausforderung oder einen anderen Fokus, als das ein Händler haben würde. Und deswegen ist es kommend auch von den Unternehmenszielen, die Priorisierung, die wir dort vornehmen.
Spielt ja auch Nachhaltigkeit eine Rolle? Weil wir haben ja immer auch dieses Problem oder das Thema, dass KI eben sehr viel Strom verbraucht. Gleichzeitig möchte man nachhaltig produzieren, möchte man nachhaltig sein?
Ja, also KI kann auch hier einen großen Beitrag leisten. Das funktioniert im Prinzip über die Kette, die wir schon angesprochen haben. Wenn ich es schaffe, gerade in unserer Produktion deutlich mehr fehlerhafte Teile früher auszusortieren, Material einzusparen und am Ende auch zum Beispiel Zeiten in Öfen einzusparen, ja, indem ich sage, ich muss nicht, dass so viele Produkte so lange brennen, dann ist das natürlich auch ein Gewinn, der auf die Nachhaltigkeit einzahlt. Ja. Und auch was unsere Technologiepartner angeht, schauen wir auch darauf zu sagen, wie stellen die das eigentlich dann auch CO2-neutral mit verschiedenen Partnern, mit denen wir zusammenarbeiten.
Ja, finde ich total spannend, weil es hört sich sehr ähnlich an. Wir waren mit dem Podcast bei einem Farbenhersteller, hier Werbung für die Folge. Auf jeden Fall hat der uns das auch erklärt, dass sie eben mit KI zum Beispiel weniger Versuche brauchen, bis sie die Mischung für eine bestimmte Farbe gefunden haben. Und das hört sich sehr ähnlich an, ne? Mit dem, dass man sagt, man spart dann auf der anderen Seite, die Zahl der Brennvorgänge reduziert sich oder...
Ne? Ausschuss reduziert sich, damit viel Material gespart, auch Energiekosten gespart und das zahlt dann darauf ein. Ja.
Jetzt habt ihr 2024 einen gleich großen Konkurrenten übernommen, Ideal Standard, und damit seid ihr inzwischen einer der umsatzstärksten Badprodukthersteller in Europa und ihr seid auch personell sehr stark gewachsen. Circa 6.000 Mitarbeitende von Ideal Standard kamen dazu. Jetzt seid ihr rund 12.000 insgesamt. Welche Herausforderungen haben sich denn dadurch ergeben? Ich will einmal konkret fragen im IT-Bereich.
Also die erste Frage, die dann oft aufkommt, ist so ein bisschen die Diskussion auch um dieses meine IT-Landschaft, deine IT-Landschaft, meine Anwendung, deine Anwendung. Was ist denn jetzt eigentlich die beste Anwendung?
Und ja, jeder die hat ich
dann,
habe dann.
Genau, ja. Mein eigenes Baby, ja. Sozusagen mit der Applikation arbeite ich jetzt seit so vielen Jahren und das ist natürlich die bessere. Ist ganz normal, ja. Und für uns war dann relativ schnell klar, wir haben auch eine klare Leitplanke rausgegeben, dass wir die beste Lösung für unseren neuen Konzern finden müssen. Das kann einmal die alte Villeroy-Boch-Lösung sein, das kann aber genauso die alte Ideal-Standard-Lösung sein oder es ist vielleicht so eine komplett neue, eine dritte Lösung, die wir darüber implementieren müssen. Ja.
Ja, aber das ist ja auch eine Chance, ne, dass man was Neues kennenlernt, auch wenn man im ersten Moment denkt, nö.
Absolut, ja. Es ist auch eine Chance jetzt in diesem Zeitraum, weil man eh sagt, man muss ja auch jetzt für die IT gesprochen zwei Landschaften zusammenbringen, zwei Applikationslandschaften auch zusammenbringen, auch das nochmal neu zu denken, sich die Frage zu stellen, ist man denn überall gut aufgestellt oder gibt es vielleicht tatsächlich noch eine dritte Lösung, die auch besser sein könnte?
Jetzt reden wir ja alle immer gerne über Erfolge und was alles ganz toll geklappt hat, aber gab es für dich auch Schockmomente, also gerade jetzt nochmal in Bezug auf die IT-Integration, wo du den Eindruck hast, wie soll das gehen oder oh, dafür brauchen wir aber ein bisschen?
Ja, also ich glaube, die gibt es immer in solchen Situationen. Und ein wichtiger Moment ist natürlich dann zu verstehen, jetzt hat man vielleicht in seiner eigenen Historie über dann ein paar Jahre viele Dinge aufgeräumt, hat eine Idee davon gehabt, wie jetzt sich auch zum Beispiel eine IT-Landschaft übersetzt in was ist unser Geschäftsmodell und hat viele Dinge vielleicht auch schon harmonisiert, standardisiert, so wie wir das gerade auch für die Integration angesprochen haben. Dann kommt der Moment, wo man auf die neue Landschaft haut und sagt, okay, jetzt fange ich teilweise nochmal von vorne an und muss mir wieder die Frage stellen, muss diese Dinge wieder neu zusammenführen. Das ist dann schon, ich würde es nicht sagen, es ist ein Schockmoment, aber es ist eine gewissermaßen natürlich irgendwie ein Moment, in dem man darüber nachdenkt, jetzt haben wir eine neue Aufgabe, die nochmal ganz anders gestrickt ist als das, was wir vorher hatten. Ja.
Kannst du da ein Best Practice schildern? Kannst du da aus dem Nähkästchen plaudern? Irgendwas, wo du sagst, das hat sich jetzt verändert und das ist gut geworden?
Also ich glaube, immer da, wo wir uns angeschaut haben, jetzt gar nicht so sehr nur von dieser Technologiediskussion her kommen, zu sagen, ach, ich mag irgendwie den Technologiepartner mehr und das ist meine Plattform, sondern wirklich geschaut haben, wo liegen denn auch in diesem neuen Unternehmen, was wir jetzt viel besser kennenlernen mit Ideal Standard, die Stärken. Ja? Und die haben natürlich Stärken auch im Businessbereich, die sich übersetzen auf das, was sie in ihrer IT-Landschaft gebaut haben. Ja? Genauso haben sie organisatorische Stärken in der Frage, wie sie sich selber aufgestellt haben, um diese IT-Landschaft zu managen mit internen und externen Ressourcen. Und das war etwas, was, glaube ich, sehr gut funktioniert hat, dass wir sehr schnell erkannt haben, wo liegen diese Stärken, wie können wir die auch nutzen, ohne vielleicht so ein bisschen, da würde man sagen, überheblich von der anderen Seite immer zu sagen, naja, also wir wissen schon, wie wir das tun, sondern wirklich offen zu sein und diese Stärken auch ganz bewusst zu nutzen. Und das hat uns sehr viele komplementäre Stärken auch nochmal ins Unternehmen gebracht, die wir gut nutzen können.
Du hast eben schon so ein bisschen angedeutet, also dass es eben nicht nur die Produkte und die Plattformen sind, sondern auch die Menschen, die da dazu gehören. Und ich habe es gerade neulich wieder gehört, dass die besten digitalen Werkzeuge nichts nutzen, wenn sie keine Freude machen und wenn die Menschen sie nicht benutzen wollen, nicht anwenden wollen. Deswegen auch nochmal gefragt, wie nimmt man denn rund 12.000 Menschen mit bei der IT-Integration, die dann vielleicht neue Tools nutzen müssen, eben neue Plattformen nutzen müssen?
Wir haben das neulich im Strategie-Meeting zum Thema KI diskutiert. Das trifft hier aber auch zu. Und wenn das jetzt meine Teams hier hören, dann werden sie alle lachen, weil ich sie damit immer nerve. Es gibt tatsächlich ein wissenschaftliches Modell. Das ist von 1985, das Technology Acceptance Model von Davis.
Okay.
Was im Prinzip ganz platt und einfach sagt, was führt denn dazu, ob eine Technologie akzeptiert und auch genutzt wird. Und die zwei einfachen Einflussfaktoren, die er damals schon definiert hat, waren die Perceived Usefulness und die Perceived Ease of Use. Also wie nützlich ist etwas und wie einfach ist es zu benutzen. Und das gilt auch heute noch, ob ich über Integrationsaufgaben rede, Softwarenutzung, KI-Nutzung. Es muss A, einfach sein, das heißt ein einfacher Zugang. Es darf nicht weit weg sein, also im übertragenen Sinne, ich muss nicht aufstehen und an drei Schränke laufen, um mir was zu holen, sondern die KI-Anwendung muss direkt an meiner Arbeit sein. Und das andere ist der Nutzen und die Usefulness. Und wie stelle ich darüber her, dass ich sage, wir machen das in Projekten, wir machen das mit den Fachbereichen und dann sehe ich ja, dass es für mich einen Nutzen hat. Und das führt dann dazu, wie es in diesem ganz klassischen wissenschaftlichen Modell beschrieben ist, dass eine Akzeptanz hergestellt wird.
Du rennst jetzt gerade bei mir so eine riesige offene Tür ein, weil ich selber so eine innere Aversion dagegen habe, dieses, die Menschen kapieren es nicht, die sind zu doof, wir müssen die alle an die Hand nehmen und dann wird das schon.
Mhm.
So. Deswegen finde ich das gerade so spannend, dass du von der anderen Seite herkommst und nicht sagst, die Mitarbeitenden sind blöd, sondern Momentchen mal, die Tools müssen so funktionieren, dass sie eben einen Nutzen haben und dass sie einfach von der Usability her, dass man sie gut bedienen kann. Trotzdem nochmal zurück zu den Menschen. Es gibt ja Studien dazu, die darauf hinweisen, dass viele Beschäftigte Berührungsängste haben, auch mit technischen Tools und auch was Automatisierung und KI angeht auf dem Arbeitsplatz. Nicht zuletzt auch die Sorge davor, irgendwie ersetzt zu werden durch eine KI. Wie begegnet ihr denn diesen Ängsten? Also gibt es irgendwie konkrete Maßnahmen, um Misstrauen abzubauen oder?
Also da kann ich vielleicht meine Aversion teilen, weil du es gerade angesprochen hast. Ich habe eine Aversion gegen Schulung hier, Schulung da und nochmal erklären. Das tut man immer und das ist auch okay, aber das bewirkt nicht wirklich etwas, ja, sondern ich muss es wirklich erleben und selber dann auch sehen anhand eines Anwendungsfalls, um so zum Beispiel so eine Angst auch abzubauen. Ja, ich kann mich jetzt irgendwie tausendmal dahinstellen und erzählen, ist alles gar nicht so schlimm. Man muss es wirklich mal erleben und sehen, was es auch für einen Benefit hat und dann baut man Ängste. Ja, die gibt es natürlich, gerade jetzt wieder bezugnehmend auf das KI-Thema, aber ich glaube, wenn man mal ganz konkret in einem kreativen Bereich, auch das, was wir eben diskutiert haben, sagt, das ersetzt ja nicht deine kreative menschliche Leistung, aber es kann viele repetitive Tätigkeiten von, ich meine, niemand, der gerne kreativ arbeitet, will auch gerne parallel jeden Tag 150 Bilder zuschneiden, damit sie irgendwo reinpassen, ja, und niemand, der ein Analyst ist, möchte gerne Stunden und Tage mit Excel-Tabellen, S-Verweisen verbringen, sondern er möchte sich ja mit der Analytik beschäftigen. Ja? Und das ist der Vorteil und ich glaube, das nimmt auch die Angst, weil es ein Hilfsmittel ist, es ersetzt aber nicht.
Also sozusagen wirklich als Werkzeug die Anwendung. Was ich auch ganz spannend fand, du und dein Team, ihr habt ein Program Management Office geschaffen, kurz PMO, und das soll Transparenz über Digitalisierungsvorhaben schaffen. Und das finde ich auch immer wichtig, also gerade auch beim Stichwort Ängste abzubauen, weil wir haben ja oft Angst vor was wir nicht kennen, was intransparent ist, irgendwie von außen unsichtbar. Wie sieht das aus und wie bist du auch drauf gekommen, also oder wie seid ihr als Team drauf gekommen, dass ihr gesagt habt, sowas brauchen wir?
Also entstanden ist das im Rahmen unserer Überarbeitung der Digitalisierungsstrategie sehr stark mit dem Fokus auch auf dieses Thema, wie nutzen wir Daten- und Prozessdigitalisierung. Wir haben da viel gesprochen über das, was brauchen wir und was müssen wir tun. Uns ist aber auch klar geworden über das, wie wir es tun, müssen wir sprechen, weil es ansonsten endet in einer Unzahl von verschiedenen Initiativen, die vielleicht nicht richtig miteinander verbunden sind, die falsch priorisiert sind und wo man auch die Ressourcen nicht richtig allokiert hat. Und daraus entstand, ja, die Idee ist ja auch nichts komplett Neues, dieses Program Management Office, das all diese Initiativen miteinander verbindet, sodass man A, natürlich Transparenz hat, darüber zu sagen, wo sind wir eigentlich unterwegs, was tun wir vielleicht auch nicht, das ist manchmal auch wichtig zu verstehen, und dass wir das auch, was wir als Priorisierung vorgeben, danach in die Projekte umsetzen können. Ja, das ist jetzt kein Überwachungsorgan, sondern das ist tatsächlich ein Steuerungsorgan, was uns hilft, Transparenz zu gewinnen und klarzumachen, ob wir unsere Prioritäten auch richtig verfolgen.
Das wäre genau auch so meine Frage nochmal gewesen. Also wie sieht das für die Mitarbeitenden konkret aus? Welchen Mehrwert hat das? Also können die sich dann über Projekte informieren oder gibt das Projekte vor? Oder wie muss ich mir das konkret vorstellen?
Also ein großer Vorteil ist, und ich würde mal behaupten, das kommt jetzt vielen bekannt vor, auch aus anderen Unternehmen, wenn sie das jetzt hören. Es gibt in nicht so vielen Unternehmen eine komplett einheitliche Projektmethode. Ja, sagt man, da macht jemand ein Projekt, aber wie die Person das macht, ist dann manchmal sehr unterschiedlich. Und dementsprechend ist schon mal ein großer Vorteil, dass wir eine einheitliche Projektmethodik haben. Hat ja auch viel damit zu tun, was brauche ich denn überhaupt, um ein Projekt aufzusetzen? Wen muss ich alles an Bord haben? Wie sieht so ein Steuerungskreis aus? Wie sieht ein Statusreport aus? Da muss sich niemand immer selber alles erarbeiten oder das vielleicht auch so machen, wie man es mal irgendwo gelernt hat, sondern es gibt eine feste Methode. Und da unterstützt auch das PMO, teilweise sind sie selber auch als Projektleiter mit drin, um das dann auch im gesamten Unternehmen zum Leben zu erwecken.
Ich will mit dir eben zum Abschluss noch mal ein bisschen nach vorne schauen und auch noch mal so einen Ausblick geben. Wir haben ja wirklich angefangen mit Fliesen auf der Titanic, mit einer großen Historie und jetzt einfach noch einmal die Frage, wo geht's hin und vielleicht auch, was macht denn Villeroy & Boch auch eben auf die IT bezogen vielleicht anders als andere mittelständische Unternehmen?
Ich glaube tatsächlich, wenn man mal so jetzt rückblickend die letzten vielleicht 10 Jahre sich anschaut, was ist alles in der digitalen Transformation passiert, dann kommen wir jetzt wieder an einen Punkt, wo wir in so einer wellenförmigen Bewegung, glaube ich, nochmal einen steilen Anstieg vor uns haben, eben gerade durch das Thema KI. Das ist noch alles sehr neu. Ich glaube, viele Unternehmen sind noch in der Findungsphase. Wir haben jetzt für uns mal die Prioritäten gesetzt und werden das weiter verfolgen. Aber da wird sich so vieles so schnell noch weiter verändern, sodass ich glaube, dass das eine große Herausforderung für uns wird, auch für die nächsten Jahre. Was machen wir anders? Ich glaube, auch hier verfolgen wir den gleichen Ansatz wie in der Vergangenheit, in den ersten Wellen unserer digitalen Transformation, dass wir versuchen sehr früh zu erkennen, wo geht die Reise hin. Wir müssen auch bereit sein, früh zu investieren. Das sind eben alles keine Projekte, die ein ROI von 6 Monaten haben, sondern manche Dinge muss ich eben auch mal ein bisschen länger aufbauen. Ja, das Arbeiten mit Daten hat zum Beispiel auch bei uns sehr lange gedauert. Wir mussten ein Data Lake aufbauen, also erstmal eine technologische Grundlage, um alle Daten zusammenzuführen. Die Früchte davon, die ernte ich natürlich dann deutlich später. Also das ist, glaube ich, etwas, was wir vielleicht anders machen als andere, weil wir auch von Anfang an sehr guten Support hatten, auch durch das Management, bis hin zur Familie auch zu verstehen, warum das wichtig ist und das dann auch konsequent verfolgen.
Jetzt lag mir eben schon auf der Zunge nochmal die Nachfrage, Fliesen auf der Titanic, ist Tradition in dem Kontext eher Bremse oder Chance? Also weil klingt alles so total substanziell, was ihr macht. Auf der anderen Seite kann ich mir schon vorstellen, ist man da nicht auch manchmal so, dass man sagt, so uns gibt es jetzt so lange, wir müssen auch nicht alles mitmachen. Spannungsfeld stelle ich mir vor.
Ich würde es definitiv als eine große Stärke dieses Unternehmens bezeichnen, weil Tradition bedeutet bei uns ja nicht verharren in dem Alten, sondern dieses Unternehmen hat ja über 277 Jahre gelernt und musste sich ja auch ständig verändern, um auch überleben zu können. Ja? Da sprechen wir nicht nur über eine Transformation wie die Digitalisierung, sondern auch Weltkriege und solche Dinge. Ja? Und das musste ein Unternehmen überstehen. Ich glaube, insofern hat das Unternehmen gelernt und musste sich immer verändern. Und das ist eine große Stärke, die wir haben, die wir für die Digitalisierung auch nutzen können, ja? Dass wir bereit sind, uns zu verändern und dass es für uns nicht bedeutet, Tradition ist das Verharren im Alten.
Was steht als nächstes an? Gibt es ein konkretes Projekt, über das du sprechen kannst? Digitalisierungsprojekt oder Projektchen? Ein Tool, was dich gerade umtreibt?
Es gibt ganz, ganz viele Projektchen. Ja, gerade die Integration, die wir angesprochen haben von IDEAT Standard, ist etwas, das wird uns noch länger beschäftigen. Die Weiterentwicklung unserer KI-Anwendungen folgend dieser KI-Initiative ist ein Thema, was auch eine sehr hohe Priorität für uns hat und dem wir uns in den nächsten Monaten auch nochmal ganz intensiv widmen werden.
Okay, also es bleibt spannend. Danke dir, lieber Peter, dass wir da sein durften.
Sehr gerne, Dankeschön.
Und danke euch, danke Ihnen fürs Zuhören und fürs Dranbleiben. Und jetzt könnt ihr uns noch einen riesen Gefallen tun. Geht in eure Podcast-App, schreibt einen Kommentar, bewertet, wie es euch gefallen hat. Wir freuen uns darüber. Oder schreibt eine E-Mail an podcast@bechtle.com. Tschüss, macht's gut, bis zum nächsten Mal.
Basis 108, der IT-Zukunftspodcast.